Neue Oper Wien.
Willkommen bei Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien. Dies ist der Auftakt zu unserer Podcast-Reihe zu Katja Faas, ein künstlerisches Abenteuer. In drei Episoden nehmen wir Sie, verehrtes Publikum, mit auf eine Reise hinter die Kulissen dieser außergewöhnlichen Opernproduktion, der österreichischen Erstaufführung von Katja Faas, des Komponisten Oskar Strasznoy. Premiere ist am 15. März 2025 im wunderschönen Jugendstiltheater im Otto-Wagner-Areal auf der Baumgartner Höhe Nummer 1 im 14. Wiener Gemeindebezirk. Weitere Aufführungen finden am 18., 20. und 22. März statt, jeweils um 19.30 Uhr. Wie entsteht Musiktheater, das Genregrenzen sprengt? Welche künstlerischen Entscheidungen formen das Werk auf der Bühne? Und wie greifen Musik, Regie, Ausstattung und Interpretation ineinander, um Katja Faas lebendig werden zu lassen? In dieser ersten Episode richten wir den Blick auf die Musik und das Stück. Wer ist Kopie? Um was geht es in dem Stück? Und warum hat Oskar Strasznoy den Text von Kopie in Klang verwandelt? Sie dürfen sich schon jetzt auf spannende Einblicke freuen, ebenso wie auf direkte Stimmen aus dem künstlerischen Prozess und eine Entdeckungsreise durch die Oper, die ebenso radikal wie faszinierend ist. Der Inhalt von Katja Faas ist schnell erzählt, aber nicht schnell verhandelt. Katja Faas und Raulito, zwei Außenseiter, die sich durchs Leben schlagen, hausen irgendwo in einer ranzigen Pension in Montevideo. Der eine ein Betrüger und Gauner, der andere ein Transvestit mit einem Hang zur großen Geste. Und das erste Problem des Tages? Ein ordentlicher Kater, Hunger und überhaupt kein Geld. Pleite, aber nicht perspektivlos, denn Katja Faas wäre nicht derjenige, der er ist, wenn er nicht irgendeinen schmutzigen Plan hätte. Aber diesmal läuft es nicht so gut. Die Polizei hat ihn längst auf dem Schirm und die Nachbarn, ohnehin eine streitlustige Truppe, fangen an, sich einzumischen. Also muss eine neue Einkommensquelle her. Und wie löst man so etwas in einer Groteske? Richtig, man tötet Polizisten und verkauft deren Fleisch. Die Nachbarschaft, erst skeptisch, lässt sich nicht lange bitten. Problem gelöst, oder? Natürlich nicht. Denn das Böse vergisst nicht und das Schicksal ist grausam. Die Geister der Toten lassen Katja Faas und Raulito nicht in Ruhe. Ein Fluch lastet auf ihnen. Und wie es in so einer Geschichte kommen muss, am Ende wird abgerechnet. Kugeln fliegen, Katja Faas ist getroffen und die Nachbarn? Doch ihnen schwant, dass ihr Leben nicht mehr zu retten ist. Raulito will Katja Faas in den Tod folgen. Und Katja Faas folgt dieser Bitte. Also was macht dieses Stück eigentlich mit uns? Katja Faas ist keine harmlose Groteske. Es ist eine Geschichte über Gewalt, über Hunger und über Macht und über eine Gesellschaft, die längst verrottet ist, es aber nicht wahrhaben will. Wir haben hier Figuren, die am Rand der Gesellschaft stehen. Katja Faas ein Krimineller, Raulito ein Transvestit, eine Nachbarschaft, die selbst nicht gerade unschuldig ist. Und wie oft in der Geschichte sind es genau diese Außenseiter, die am Ende sichtbar machen, was sowieso schon bröckelt. Hunger ist der Ausgangspunkt, ein Hunger, der mehr ist als nur ein leeres Bauchgefühl. Es ist die nackte Existenzangst. Und wenn nichts mehr geht, wenn der Staat, die Ordnung, die Moral völlig versagen, dann gibt es eben keine Grenzen mehr. Dann isst man den Vermieter oder in diesem Fall den Polizisten. Aber damit nicht genug. Das Stück wirft uns noch eine ganz andere Frage hin. Wer ist hier eigentlich der Täter? Wer ist das Opfer? Es erscheint zunächst ganz einfach. Katja Faas und Raulito sind die Gewalt. Sie sind das Böse. Doch dann kippt es. Die Nachbarschaft ist erst empört, dann mittendrin. Erst distanziert, dann mitschuldig. Und plötzlich merken wir, diese Ordnung, an die wir uns so gern klammern, ist nicht stabil. Sie fällt in sich zusammen, wenn es hart auf hart kommt. Und am Ende kein moralisches Fazit, keine Rettung, kein wenigstens sind die Bösen tot. Nein, es gehen alle unter. Weil es eben nicht nur um zwei Gewalttäter geht, sondern um eine Gesellschaft, die längst in ihrer eigenen Hölle angekommen ist. Kopie schrieb Katja Faas in den 1980er Jahren im Exil, als Argentinien noch von einer Militärdiktatur beherrscht wurde. Ein Stück über Gewalt, Hunger und Rebellion, mitten in einer Zeit, in der genau diese Themen in seinem Heimatland Argentinien bittere Realität waren. Und natürlich konnte das nicht gut ankommen, aber Kopie war nie jemand, der sich um Gefälligkeiten geschert hat. Kopie, eigentlich Raúl da Monte Botana, war ein Meister des Skandals. Schriftsteller, Dramatiker, Comiczeichner und, vielleicht am wichtigsten, jemand, der sich nicht in eine Schublade stecken ließ. Geboren 1939 in eine politisch einflussreiche Familie in Buenos Aires, aber lieber exzentrischer Exilant in Paris als systemtreuer Bürger daheim. Seine Theaterstücke sind schrill, brutal und absurd, immer an der Grenze zwischen Lachen und Grauen. Und seine Comics, eine ganz eigene Welt. Anarchisch, scharfzüngig, mit Figuren, die so überzeichnet sind, dass sie fast schon wieder real wirken. Eine dringende Leseempfehlung. Kopie war ein Provokateur, aber kein oberflächlicher. Hinter all dem Exzess steckt immer eine scharfe Analyse von Gesellschaft und Identität. Ein queerer Künstler, lange bevor es dafür überhaupt einen Begriff gab. Und einer, der sich nie um Grenzen geschert hat, weder politische noch ästhetische. 1987 starb er an AIDS, viel zu früh. Aber seine Werke sind geblieben. Und Katja Farz, eine seiner letzten großen Abrechnungen. Mit der Welt, mit uns. Nun aber zurück zu unserer Opernproduktion von Oskar Strasnoy. Geboren wurde Strasnoy 1970 in Buenos Aires. Er studierte Komposition, Klavier und Dirigieren, unter anderem bei Gérard Griset in Paris. Bereits zu Beginn seiner Karriere erhielt er 1999 von Luciano Berio den Orpheus-Preis für seine Oper Medea. 2003 wurde Operette nach Witold Gombrowicz uraufgeführt im Grand Théâtre de Reims mit dem Georges Enescu-Preis ausgezeichnet. Strasnoys Werke wurden an renommierten Häusern wie der Staatsoper Hamburg, der Staatsoper Berlin und dem Teatro Colón in Buenos Aires aufgeführt. Im Februar 2023 feierte seine Kammeroper Robinson an der Staatsoper Berlin Premiere. Katja Farz, 2010 im Théâtre de Corneille in Compère uraufgeführt, ist nun seine erste Zusammenarbeit mit der Neuen Oper Wien. Für unseren Podcast hatte ich das Glück, Oskar Strasnoy für ein kurzes Telefonat gewinnen zu können, um ihn zu fragen, wie er überhaupt zu diesem Stoff gekommen ist.
Wir befinden uns mitten in den Proben zu Katja Farz und es ist natürlich spannend zu sehen, wie sich ihre Musik, Oskar, mit Kopies Text auf der Bühne, gerade noch auf der Probebühne bei uns, entfaltet. Und ich habe heute die Gelegenheit, mit Ihnen kurz über die Entstehung des Werkes zu sprechen. Dafür möchte ich mich auch im Namen unseres Publikums recht herzlich bei Ihnen bedanken. Und ich würde Sie bitten, vielleicht, dass wir so ein bisschen an dem kreativen Prozess teilhaben können, was Sie so an Kopies Text fasziniert und inspiriert hat. Was gab es da, wo Sie gesagt haben, das muss ich in Musik setzen?
Ja, also die erste Begegnung mit dem Stück war ganz zufällig. Habe ich den Text in einem Antiquariat gefunden und gelesen, und das Erste, das ich gedacht habe, ist, dass das sehr, sehr lustig war. Das war für mich sehr interessant, so ein Material, sehr sauer und brutal und lächerlich und auch ein bisschen provokativ. Vielleicht in den 90er Jahren, als ich das gelesen habe, war es noch provokativer als heute. Obwohl es bleibt noch etwas provokativ, denke ich. Und ich dachte, okay, das ist einfach ein super Material für ein komisches Stück. So, ich schreibe sehr gerne mit Komik solche Sachen. Ich habe Gombrowicz auch in Musik gemacht, also Operetten und so. Und Kopi dachte ich, das wäre auch genial. Aber ich hatte die Gelegenheit nicht, das zu machen, bis den ersten Regisseur von Katja Farz hat mich angerufen und gefragt, ob ich das Stück kannte und ob ich Lust etwas damit zu machen und dann hätte. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten, und wie gesagt, es war sehr, sehr einfach, mit so einem Text zu arbeiten, weil ich die Sprache kenne und weil ich auch diese genaue Humor kenne und wie er mit der Sprache also spielt und so. Das war für mich etwas sehr, sehr familiär und sehr angenehm und sehr einfach damit zu arbeiten.
Ich verstehe. Das heißt, wir sind in unserer Produktion genau richtig, wenn wir auch den Humor hervorheben, der in diesem Text drin steckt. Unser Regisseur Benedikt Arnold und unsere Ausstatterin Monika Biegler, die wollen natürlich auch das Absurde betonen. Was aber auch sehr interessant bei dem Text grundsätzlich ist, ist, dass es ja Randfiguren in den Mittelpunkt rückt. Und dass es ja durchaus heutzutage auch sehr viele politische Strömungen gibt, die eben diese Randfiguren auch nicht in der Mitte der Gesellschaft, sondern eben am Rand haben wollen. Würden Sie sagen, das Stück hat immer noch eine politische Relevanz, obwohl es in den späten 80ern geschrieben worden ist?
Also ich hoffe schon. Also ich hoffe, es hat eine politische Wirkung. Es geht um Migranten in einem sehr, sehr armen Viertel in Montevideo. Also im Prinzip, es hat in Südamerika so genauso funktioniert wie in Nordamerika oder jetzt heute in Europa. Die Migranten sind alle gelagert in armen Orten und sie müssen sich ungefähr organisieren und so. Und das bringt natürlich Probleme. Und nicht nur mit der lokalen Macht, aber auch zwischen ihnen. Es gibt immer, wenn Menschen zusammenleben und besonders wenn Menschen in schwierigen Zuständen leben, es bringt natürlich immer Probleme. Und das, man muss sich organisieren. Und da gibt es eine typische Machtsache, also Machtspiel. Die Nachbarn mögen dieses Paar nicht, weil sie ungewöhnlich anderes sind und es bringt auch eine ethische Sache und eine moralische Sache und etwas so ein Problem. Und das Stück so spricht über so, also auf Französisch sagt man ein retournement de situation, also in einem bestimmten Punkt alles also upside down geht und die unter Druck waren, sind plötzlich die mächtigsten Leute und umgekehrt. Und das ist genau, worüber das Stück geht, um Macht und wie man mächtig in einer Gesellschaft wird und wie man Respekt kriegt, etc. Das ist eine sehr menschliche Situation, egal was die Leute in einem Stück machen oder so. Also mir hat das genau das interessiert, also außerhalb der Komik des Stückes. Also ich habe gedacht, diese Machtsituation ist sehr, sehr interessant. Dieses Machtspiel im Stück und wie die innerhalb dieser Gesellschaft, wie die Leute, die größten Probleme sagen, wir haben am Anfang, wie sie am Ende irgendwie die Situation dominieren und umgekehrt und so. Ja, das finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant im Stück. Auch sehr paradox. Kopi spielt immer mit Paradoxen. Ich glaube, es ist schon subtil irgendwie. Es ist nicht nur ein Pamphlet oder so.
Was natürlich unser Publikum auch sehr interessiert, wo Sie natürlich derjenige sind, den man als allererstes fragt, noch vor dem musikalischen Leiter, ist natürlich die musikalische Seite. Also zur musikalischen Struktur. Jetzt gibt es, wir sind ja Gott sei Dank nicht mehr in den 1960er und 70er Jahren, wo Komponistinnen und Komponisten sehr verpflichtet sind, nach einer Form zu schreiben, sondern Komponistinnen und Komponisten sind heutzutage viel freier in der Setzart ihres Werkes und müssen sich nicht mehr so vielen Strömungen unterordnen, wie das war. Und deswegen wollte ich Sie fragen, ob Sie uns etwas zur musikalischen Struktur und zu den Stilmitteln sagen können, die Sie im Cacciafars eingebaut haben. Denn es ist ja teilweise nicht nur lustig im Text und humorvoll im Text, sondern wenn ich das jetzt schon mal vorausschicken darf, ich finde Ihre Musik auch sehr humorvoll und sehr pointiert, wenn Sie da ein bisschen was erzählen könnten vielleicht.
Ja, also die Musik natürlich musste mit dem Text irgendwie passen. Also man konnte keine pure abstrakte Musik damit, sowieso denke ich, in der Oper kann man nicht nur abstrakte Musik verwenden. Es muss etwas, also es muss mit dem Text funktionieren. Und in diesem Fall Lokalkolorit oder sowas eine Rolle spielt. Und am schwierigsten bei diesem Stück war nicht zu viel von jeder Zutaten benutzen. Also nicht zu viel, nicht nur Folklore oder Lokalkolorit benutzen und auch nicht, natürlich nicht nur, also wie kann ich das sagen, also Abstraktion oder so. Und das, ich glaube, die musikalische Dramaturgie liegt da, genau da, wo dieser Widerspruch zwischen Struktur und Referenz dazwischen liegt. Also zwischen diese referenzielle folkloristische Musik und eine Art geschriebene abstrakte Musik. Und in diesem Widerspruch liegt die, glaube ich, die Interesse dieser Sache. Ja, aber sonst kann ich nur sagen, dass es funktioniert wie jeder Oper im Prinzip. Also eine Oper, egal welche Oper, ist immer ein Kampf zwischen Konventionen und Neuigkeit und zwischen etwas, das man kennt oder erkennt, und etwas Neues. Und da liegt die musikalische Dramaturgie. In diesem Fall ist es genau das Gleiche. Also man findet das auch in Puccini, in Verdi, in selbst in Wozzeck, Berg, egal in welcher Oper, ist es immer dieses Konflikt zwischen bekannt und unbekannt. Und da liegt die Dramaturgie der Oper.
Auf jeden Fall, was ich Ihnen sagen kann, Ihr Werk strotzt vor Lebendigkeit, was wir jetzt auch in den Proben sehen. Dass Ihre Musik da sehr packend ist und unser Ensemble sehr anspornt, und um diese Lebendigkeit, die dieses Stück auch hat, auf die Bühne zu bringen. Ich wäre auch eigentlich schon am Ende unseres Telefonates. Ich würde aus Interesse, weil es auch erfahrungsgemäß unser Publikum sehr interessiert, Sie gerne fragen, wie komponieren Sie genau? Nehmen Sie Zettel und Stift? Sitzen Sie am Klavier?
Ja.
Oder wie funktioniert das bei Ihnen?
Ja, ich sitze immer am Klavier und so komponiere ich ganz so langweiligerweise, so wie altmodisch, wie man in der Vergangenheit komponiert hat. Also natürlich benutze ich auch neuen Medien, so wie Computer und iPad zum Korrigieren etc., kopieren, korrigieren etc. Und so funktioniere ich. Also ich mache eine erste Fassung einfach per Hand, dann kopiere ich das Gleiche auf dem Computer und dann korrigiere ich entweder auf Papier oder auf dem iPad. Und so mache ich. Und in dem Fall von Cachafaz, das Einzige, das ich sagen kann, ist, dass ich sehr schnell arbeiten musste, weil ich ein bisschen eine Art Stau hatte von Werken dieses Jahr. Es war so der Peak meiner Karriere, so, weil ich drei Opern in diesem Jahr, in 2010, uraufgeführt habe. Und das war die dritte Oper und ich hatte wirklich wenig Zeit. Ich habe, weiß ich nicht, in 6 Monaten oder so das durchkomponiert und ganz schnell etc. Und man hört es. Man hört das, glaube ich, in der Musik, dass es sehr schnell, also nicht nur negativ, aber es gibt eine gewisse Geschwindigkeit in der Musik selbst. Schnell komponieren ist nicht nur negativ. Also manchmal, es bringt etwas Interessantes. Ein bisschen so wie die Erwartung von Schönberg, dass man sagt, dass er in 15 Tagen geschrieben hat. Und man hört das in der Musik. Es ist ganz schön schnell geschrieben, also in eine fieberische Sache.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man da in so einen Strudel, und das ist auch, glaube ich, genau der Strudel, den wir gerade eben auch auf der Probebühne spüren, der uns da alle mitreißt.
Schön.
Auf jeden Fall sage ich danke und wir sehen einander kurz vor der Premiere bei den Proben in Wien.
Ja.
Ich wünsche Ihnen eine gute Reise.
Vielen Dank.
Danke Ihnen. Schönen Abend noch.
Ja, tschüss.
Bevor wir in den kommenden Podcast-Folgen tiefer in die faszinierende Welt von Cachafaz eintauchen, soll Ihnen, geschätztes Publikum, ein erster musikalischer Eindruck nicht vorenthalten bleiben. Gesungen wird auf Spanisch, in derbster und roher Milieusprache. Die Protagonisten und Co. bleiben einander nichts schuldig. Ein markantes Stilmittel, womit Kopie die Authentizität der Geschichte unterstreicht. Während der Vorstellung können Sie, neben dem Spiel auf der Bühne, selbstverständlich, dank deutscher Übersetzung, die rasante und ebenso düstere wie groteske Handlung hautnah mitverfolgen. Die folgende Aufnahme stammt von der Opéra Comique in Paris und unter der musikalischen Leitung von Geoffroy Jourdain hören Sie in der Titelrolle Lisandro Abadie.
En este gesto funero, perderé la vida entera. Ya no estaré en la catrera, mi vida es vida de perro. Así nací, así voy, antes de apagar la vela. Quiero que me digas vos si soy un macho de veras. Soy caco, ni soy pillo, ni soy mucho menos reo. Estoy en Montevideo, cuna de machos sinceros. Si me llaman cachafaz, es injusticia social. Nací en un cañaveral y mi madre murió en paz. Nadie me dé de matrero, mucho menos un milico, aunque yo nunca fui rico del mundo ser moral. Ningún ser nace anormal, cualquier logro tiene pico. Y aquí les digo y replico la forma de lo esencial. El hombre es un animal, negro, blanco, pobre o rico, con nariz o con hocico.
Erinnern Sie diese Klänge an Tango? Dann liegen Sie genau richtig. Der Tango ist ein wesentliches klangliches Element in Strass Neues Oper und prägt die musikalische Sprache des Werkes entscheidend. In Szene 5, aus der der Ausschnitt stammt, haben Sie soeben den nachdenklichen und kontemplativen Cachafaz gehört. Einen Mann, der mit seiner Identität, seiner Vergangenheit und seinem Schicksal ringt. Er reflektiert über die bedingungslose Liebe, die ihn ein Leben voller Entbehrungen und Leid führen lässt. Ein Hundeleben, wie er selbst sagt. Und die Nachbarinnen? Sie verurteilen Cachafaz ohne zu zögern als Schande der Siedlung. Und doch spricht Cachafaz Wahrheiten aus, die weit über sein persönliches Schicksal hinausreichen. Kein Wesen wird abnormal geboren. Der Mensch ist am Ende ein Tier. Schwarz, weiß, dick, dünn, arm oder reich. Ob mit Nase oder Rüssel. Ein kraftvoller Moment, der Fragen aufwirft. Wer definiert eigentlich, was normal ist? Und wer entscheidet darüber, welches Leben lebenswert ist? Hören Sie in der nächsten Folge mehr über die Regie und Ausstattung dieser außergewöhnlichen Inszenierung. Was macht Cachafaz visuell und szenisch so besonders? Welche künstlerischen Herausforderungen und Entscheidungen prägen das Bühnengeschehen? Auf Wiederhören in den Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien.